Kopfhörer, der Podcast aus der FH Münster.
Ja, hallo und willkommen zu einer neuen Folge vom Kopfhörer. Da geht es heute um die Wissenschaft im Elfenbeinturm. Von diesem Bild haben einige von Ihnen und euch sicherlich schon mal gehört. Es ist ein ebenso altes wie immer noch weit verbreitetes Bild, das die Abgeschiedenheit und damit auch so ein bisschen die Unerreichbarkeit von Wissenschaft und Forschung für die fachfremde Außenwelt beschreibt. ForscherInnen experimentieren und denken demnach in ihrem stillen Kämmerlein und was genau sie da eigentlich machen, das verstehen die Leute da draußen eben nicht. Aber stimmt das eigentlich noch? Gerade heute im Zeitalter digitaler Kommunikation scheint das nicht mehr wirklich so zu sein. Wenn man sich zum Beispiel in den sozialen Netzwerken umschaut, dann sind da auch Wissenschaft und Forschung ein Thema. Auch immer mehr WissenschaftlerInnen nutzen diese Kanäle, um über das, womit sie sich auseinandersetzen, zu kommunizieren. Einer von ihnen ist Professor Dr. Samir Salami. Er lehrt und forscht bei uns am Fachbereich Chemieingenieurwesen. Jetzt habe ich Chemieingenieurwesen gesagt, also Chemieingenieurwesen. Und setzt sich sehr dafür ein, gerade die Ingenieurswissenschaften einem breiten Publikum zu öffnen. Sein Credo: Wissenschaft ist für alle da. Dafür hält er zum Beispiel, wie erst vor kurzem, eine 24-Stunden-Vorlesung, die sich nicht nur an die Studierenden, sondern eben auch an die Laien aus der Öffentlichkeit richtet und in 24 Stunden eine Einführung in die Ingenieurswissenschaften gibt. Mit ihm spreche ich jetzt ein bisschen über diese Elfenbeingeschichte. Hallo Samir.
Hi.
Ich habe es gerade schon gesagt, dein Credo, könnte man sagen, ist: Wissenschaft ist für alle da. Was genau meinst du damit und warum ist Wissenschaft für alle da?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube, Wissenschaft ist für alle da, heißt, dass Wissenschaft ist nicht exklusiv. Ne? Also Wissenschaft steht jetzt nicht nur einer bestimmten Gruppe zur Verfügung, also nicht nur den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Und Wissenschaft, das hat man ja auch in der Corona-Zeit gemerkt, ist natürlich immens wichtig für unsere Gesellschaft. Ne? Als dann irgendwie alle auf einmal wussten, was eine Exponentialfunktion ist, und vorher haben wir uns immer sehr, sehr schwer damit getan, zu erklären, was eine Exponentialfunktion ist und exponentielles Wachstum, und dann kannten auf einmal alle irgendwelche R-Werte und so. Und das heißt für mich, also wir brauchen das, wir müssen auch ein gesundes Verständnis von Wissenschaft haben, wie funktioniert Wissenschaft, wie arbeitet Wissenschaft, und das lernen Studierende ja an der Hochschule. Die Frage ist aber, ob das reicht. Und meiner Meinung nach reicht das nicht, weil wir das ja für die Bewertung von Sachlagen natürlich, ne, von irgendwelchen Themen, ist jetzt egal, ob jetzt politisch, gesellschaftlich oder wie auch immer, hilft eine wissenschaftliche Sichtweise. Und dafür muss man trainiert sein, das muss man verstehen. Da kann man nicht einfach sagen, ja, das ist immer so da gehen meine Nackenhaare hoch, wenn ich immer diesen Satz höre: eine wissenschaftliche Studie hat gezeigt. Und das wird dann immer so wie, das ist, stimmt jetzt. Dann denke ich, okay, wer hat diese Studie gemacht, was wurde da gemacht, was steht da drinne, was haben andere Studien, ne, dieses, und das irgendwie in die Gesellschaft zu bringen, dieses Denken, diese Methodik quasi. Also für mich ist Wissenschaft ganz, ganz viel Methodik, und das ist keine Meinung, ne? Also das ist jetzt nicht so, dass man dann sagt, oh ja, wie ist jetzt die wissenschaftliche Meinung dazu, sondern es geht ja für mich darum, dass man wirklich diese Methodik beherrscht und dadurch eben sich gewisse, ja, dass man dann Schlüsse ziehen kann, ne, oder Sachen auf eine Art verstehen kann. Und das findet für mich noch zu exklusiv statt. Und das führt dann auch dazu, das müssen wir uns aber auch als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auch auf die, heißt das auf, wie heißt das, auf die Nase? Nee, auf die Kappe nehmen?
Auf die eigene Kappe nehmen.
Ja, auf die eigene Kappe nehmen, genau. Sprichwörter ist immer so ein bisschen schwierig bei mir. Das ist immer so ein Running Gag irgendwie.
Das steht da, Tropfen ölt den Stein, ja. Und so, ja, ja.
Und dass das natürlich auch so ein bisschen zu dieser erhabenen Position führt, in der sich Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen manchmal auch nicht unwohl fühlen, dass man dann der Erklärbär ist und so. Und, und das finde ich halt nicht so. Also es ist nicht was Exklusives, sondern es ist eigentlich was, was für alle da ist, und wir müssen auch versuchen, dafür zu werben und da auch alle mitzunehmen. Und wir haben das auch aus einem ganz anderen Sicht oder aus einem ganz anderen Winkel, haben wir das Problem natürlich mit den Studienzahlen, ne? Also im Ingenieurbereich, der nur sehr begrenzt in der Gesellschaft überhaupt stattfindet, erreichen wir nur ein bestimmtes Klientel und haben halt Riesenprobleme mit unseren Studierendenzahlen, die den Problem, den wir im Ingenieurwesen haben, also was wir jetzt hier alles machen müssen, irgendwelche Wärmepumpen bauen und, keine Ahnung, Automobilindustrie reformieren und, ne, also Stromnetze und Solaranlagen, keine Ahnung, richtig coole Aufgaben, aber da fehlen uns die Leute, ne? Also das.
Vielleicht liegt es auch daran, dass MacGyver nicht mehr im Fernsehen läuft. Als ich bei der Vorbereitung dran denken, dass das ja auch sowas war, was so ein bisschen so diese Ingenieursgeschichte, also nicht, dass ich jetzt damit sagen will, dass damit Wissenschaft in die Öffentlichkeit gebracht wurde, aber es war ja so ein bisschen irgendwie so, dass so Ingenieursfertigkeiten quasi als Superheldenkraft quasi fast so ein
bisschen. Ja, aber das ist tatsächlich eine meiner Hauptthesen, die ich habe. Da werde ich auch manchmal ein bisschen für ausgelacht, aber das ist tatsächlich eine These, die ich habe, dass Ingenieurswissenschaften so unterrepräsentiert sind in der Gesellschaft. Also auch, also jetzt nicht nur mit der Öffentlichkeit meine ich ja nicht nur Schülerinnen und Schüler, sondern ich meine ja auch jeden, der im Beruf.
Leute.
Genau, alle. Also wir alle. Ja. So, und die Ingenieurwissenschaften finden in der Popkultur und generell in der Gesellschaft nur auf sehr lineare, eindimensionale Art statt. Und das ist dieses Nerdtum. Mhm. Ne, also gibt es Big Bang Theory mit Wolowitz und das war's. Und diesen MacGyver, das gibt's kaum. So, und wenn man sich jetzt mal andere Studiengänge anguckt, die zum Beispiel ganz andere Einschreibezahlen haben, wie BWL, Jura oder Medizin, und mal überlegt, wie die popkulturell stattfinden, das kann man nicht vergleichen. Mhm. Und das hat einen Einfluss. Also ich habe immer, das erzähle ich auch mal ganz gerne, ich habe früher mal ganz viele gute Zeiten, schlechte Zeiten geguckt mit meiner Mama, und da gibt es ein Wiki, und das hatten wir irgendwann vor 4-5 Jahren, ich kenne die Zahlen jetzt nicht, aber bei gute Zeiten, schlechte Zeiten gibt es tatsächlich ein komplettes Wiki über alle Charaktere. Und als ich das früher geguckt habe, wollte ich in einer Medienagentur arbeiten, so als 10-Jähriger. Das heißt, ich wusste nicht, was das ist, ich hatte keine Ahnung, was das ist, aber mir wurde das so vorgelebt. Mhm. Und irgendwie, ne, man wollte dann so sein wie die. Und dann habe ich irgendwie, dachte ich so, vor 4-5 Jahren gucken das an. Das gucken immer noch 1 Million, das heißt werberelevante Zielgruppe, genau so haben die das genannt. Und dann habe ich mir immer diese ganzen Charaktere angeguckt und alle Charaktere, die es seit, ich glaube, das gibt es ja seit 1989 oder 90, läuft das.
Ja, so um den Dreh, glaube ich.
Genau.
Ja.
Hat einer Chemie studiert von all denen, und der arbeitet als Architekt. Und alle anderen Charaktere, die da dargestellt werden, sind Juristen, Barkeeper, Mediendesigner und so weiter. Und das hat für mich, also ich habe jetzt, müssen wir mal wirklich so eine Studie drüber machen, aber das war für mich so genau, also das ist genau der Punkt, ne? Also diese Ingenieurwissenschaften finden nicht in diesem normalen gesellschaftlichen jungen Menschen statt. Mhm. Das sind immer komische Typen mit Karohemden, so, ne? Und das ist halt ein Problem, und das gefällt mir nicht, das gefällt mir überhaupt nicht. Und da würde ich gerne was dran ändern. Und deswegen finde ich es eben wichtig, diese Ingenieurwissenschaften da irgendwie rauszubringen auf alle möglichen, auf alle Arten.
Du beziehst ja quasi auch so ein bisschen die Popkultur in deine Lehre mit ein. Also ich habe jetzt neulich noch was darüber gelesen, dass du in Seminaren oder Vorlesungen, ich weiß es nicht mehr genau, auf jeden Fall hast du, es gibt eine Szene in einem Spider-Man-Film, Homecoming, glaube ich, wo er einen abstürzenden Fahrstuhl mit einem Netz aufhält. Mhm. Wie hast du da den Bogen zur Wissenschaft geschlagen?
Das lief über eine Studierende, die Nathalie Peracha, die schreibt Science-Fiction-Bücher, und das habe ich über die FH gesehen, also über eine Story war das, glaube ich. Auf jeden Fall habe ich es über die FH gesehen, dann habe ich sie angeschrieben, weil ich auch Science-Fiction sehr, sehr gerne mag. Und dann haben wir überlegt, eine Vorlesung zu machen. Da ist noch der Jürgen Scholz vom Fachbereich Maschinenbau dabei. Und in der Vorlesung, also die war auf verschiedene Arten neu. Erstmal ging es darum, das habe ich einfach kopiert, das gibt es in England, gab es das mal, gibt es nicht mehr. Da gibt es eine Vorlesung, wo die eben lernen, wissenschaftliche Publikationen zu schreiben anhand von Science Fiction. Ja, das heißt, die suchen sich irgendeine Filmszene raus, und dann, und das ist mal im Spiegel, gab es mal einen Artikel, da ging es darum, das benutze ich jetzt auch als Beispiel, bei Batman Begins, Batman Begins war ja im Vergleich zu den Batman-Filmen davor realitätsnah. Davor waren das ja so ganz komische
Sehr comicartig, genau. Halt so, ne? Die Charaktere auch und so, ja, das stimmt.
Genau, und dann dieses Batman Begin, und ich glaube, das war auch so, dem Erfolg war auf einmal so ganz realistisch gemacht, so, ne? Und hat damit sehr gebrochen. Und dann gab es eben Studierende, die im Rahmen dieser Vorlesung das mal nachgerechnet haben, kann der denn wirklich da so gleiten, wie das so dargestellt ist? Und das fand ich immer cool, und dann haben wir jetzt das halt hier bei uns als Vorlesung angeboten, und das Neue daran, also das haben wir einfach kopiert, war, dass die Vorlesung aber auch von der Studierenden gehalten wurde. Wir waren eher so wie Coaches im Hintergrund, haben ein bisschen geholfen, da sie ja als Autorin auch diese Erfahrung mit Schreiben, mit Science Fiction und so hatte. Das heißt, da haben wir verschiedene Sachen ausprobiert. Und das war ganz, ganz interessant, weil eine ganz wichtige Sache generell im wissenschaftlichen Arbeiten ist dieses Bilden von Modellen. Mhm. Das heißt, du hast irgendeinen Fall, wie diesen Fahrstuhl, der dann da von Spider-Man gefangen wird. Und dann denkst du ja, geht das oder geht das nicht? Und dann musst du das ja erstmal extrem vereinfachen. Und dieses Vereinfachen, das ist schon was, das bringen wir gar nicht so sehr bei. Und das hat man dann auch gemerkt, dass die Studierenden sich nicht schwer damit getan haben, aber das war für die jetzt nicht täglich Brot. Und dann immer, ja, aber kann ich diese Vereinfachung, kann ich das so und so? Und dann muss man sagen, naja, man kann das ja alles aufschreiben und dann rechnet man mal, man guckt, was rauskommt. Und wenn das Sinn macht, dann scheint das gute Verein, wenn nicht, dann muss man wieder neu. Also diese Methodik da, das war uns ganz, ganz wichtig, das an diesen Beispielen eben zu machen. Und das hat auch relativ gut geklappt. Da gab es auch, also, ne, dann gab es ja auch die Frage, warum ist Crystal Meth blau oder ist es wirklich blau, ne? Wie bei wie heißt es? Breaking Bad.
Genau.
Und das war auch cool, mit was für Themen die kommen. Und dann hatten die, das hat man auch gemerkt, dann kam auf einmal so ein Drive auch, ne? Weil dann bringen die ihre Themen mit und haben auch wirklich Interesse und wollen das dann auch rausfinden. Und wir hatten zum Beispiel einen, das fand ich auch total cool, der hat so eine Szene von GTA nachgespielt, nee, nachgerechnet.
GTA vielleicht, also wir müssen es vielleicht okay. Ein bisschen mit aufdröseln für Leute, die es nicht kennen. GTA, Grand Theft Auto, ist ein Videospiel, kann man glaube ich sagen, damit hat man es ja schon erklärt.
Ich glaube sogar eins der erfolgreichsten, die es…
Gibt einige Firmen von.
Und das Coole war eigentlich, dass er hat irgendwie so einen Trailer gesehen und dann irgendwie so ein, da ging es darum, dass ein Geldtransporter wurde mit einem Lader, glaube ich, gerammt und umgekippt und irgendwie so. Mhm. Und dann wollte er rausfinden, geht das eigentlich? Und dann hat er irgendwie gerechnet. Und was aber cool war, ist, dass er dann auf die Idee gekommen ist, naja, er hat ja das Spiel und das Spiel hat ja eine Engine, und dann hat er den Versuch im Spiel nachgestellt. Ne? Also er hat, das war eine Videosequenz, die wurde nur gezeigt und dann hat er so geguckt, okay, wo steht das Auto, hat er sich so ein Auto besorgt und das war schon von der Methodik richtig cool. Also er hat es ja im Prinzip hat das simuliert. Mhm. Ne? Mit dem, und das war richtig,
mit dem Spiel. Also er hat es in dem Trailer gesehen quasi und hat das dann im Spiel nachgestellt, um zu gucken, funktioniert das da.
Genau. Und das war schon so von der Methodik. Ich weiß gar nicht, ob ihm das in dem Moment so bewusst war, dass das natürlich genial war, einfach von der Methodik her. Ne? Und das war uns halt ganz, ganz wichtig in diesem Zusammenhang, dass eben diese Methodik, also das hört sich immer so nach Spielerei an mit irgendwie Spider-Man und bar, aber da, also das ist kein Wolfs im Schafspelz, aber da kommt ein ganzes Paket, kommt da mit, was da drinne steckt, wenn wir diese Sachen machen. Wobei man fairerweise sagen muss, dass wir auch damit nicht die Öffentlichkeit erreichen. Ne? Also auch
ich wollte gerade sagen, wir bleiben jetzt gerade noch so ein bisschen im Elfenbeinturm, finde ich aber auch sehr spannend, weil wenn wir jetzt mal, also wenn wir dieses Bild jetzt, ich will das auch nicht zu sehr abgreifen, weil ich das eigentlich auch total bescheuert finde, dieses Wissenschaft im Elfenbeinturm. Aber wenn wir davon jetzt mal ausgehen, du sitzt jetzt mit in diesem Elfenbeinturm und bringst mal ein paar coole Themen mit da rein, um das eben zukünftigen Elfenbeinturmbewohnern halt näher zu bringen. Wie reagieren da, wenn wir jetzt eben schon darüber gesprochen haben, es gibt halt Leute, die in diesem Turm sitzen, ForscherInnen, WissenschaftlerInnen, die halt dieses Erhabene auch für sich so ein bisschen, die das für sich auch in Anspruch nehmen und das gut finden, dass sie eben in so einer Elite-Position sind. Wie reagieren die darauf? Also hast du mit Leuten zu tun, die dann sagen, irgendwie so, was machst du denn da mit den Leuten? Das ist ja überhaupt nicht, das ist ja nicht ernst zu nehmen, so nach dem Motto.
Ja, das
also
hatte
dieses,
ich schon.
Dieser akademische, elitäre Habitus.
Ja, also das hatte ich auch schon öfters. Also es gab auch schon Leute zu mir, die kamen dann hinterher an und haben gesagt, du machst aber auch noch was Ordentliches, oder? Und also das gibt schon und das gefällt auch nicht jedem, weil also das hat ja ein bisschen was auch mit Sichtweisen zu tun. Und die eine Sichtweise ist, dass du sagst, naja, ich kann jeden zum Doktor bringen oder zur Professur bringen, der braucht nur die entsprechende Unterstützung. Und die andere Sichtweise ist, nee, das kann nicht jeder. Ne, das können nur bestimmte Leute. Ne? Das IQ ist wichtig oder was. Ne? Das ist so ein bisschen elitäre Denken. Und das ist natürlich beides bei der Wissenschaftler, Wissenschaftlerin vertreten. Und man muss jetzt sagen, also ich will da jetzt gar nicht so, wie soll ich sagen, ich will jetzt nicht ablästern.
Aber, das wollen wir ja auch nicht.
Nein. Darum geht es nicht. Aber ich glaube schon, dass dieses elitäre Denken, das ist zu einem Teil da und das ist auch, es gibt auch Leute, die wollen das auch. Also die wollen auch sagen, nee, das kann nicht jeder. Da muss man sich auch beweisen und da hat nicht jeder diese Fähigkeiten. Und
die haben sich da auch hingearbeitet, muss man da ja sagen. Vielleicht ist es dann ja auch, dass man sich auf dieses Podest so hingearbeitet hat und dann auch so ein bisschen Angst davor hat, dass das so eingeebnet wird.
Ja, genau. Also das nimmt natürlich auch dem Ganzen, also ich habe das zum Beispiel auch beim Bewerben auf die Professur gemerkt, das gab es Leute, die haben mich sehr, sehr unterstützt und die haben gesagt, alles klar, wir helfen dir und du schaffst das. Aber es gab auch nicht wenige Leute, die haben mir das ausgeredet im Sinne von, das kann nicht jeder. Und nee, du kannst dir das nicht aussuchen, ob du das wirst. Da wird man berufen, ne? Der Begriff
man
berufen,
wird berufen. Ja, ne?
Da
ja.
geht das Licht von oben an und man wird berufen.
Ja.
So.
Ja, ja.
Und das ist schon, also da, ich musste mich auch während meiner während meiner Bewerbung damit auch auseinandersetzen. Das ist dann ja auch Gegenwind, was du hast. Ne? Mhm. Also wenn dir Leute sagen, nee, das kannst du nicht einfach so. Und ich bin das ja sehr, sehr pragmatisch angegangen. Und da können wir uns halt nicht freisprechen in der Wissenschaft. Und dann ist eben auch die Frage, wenn wir raus in die Öffentlichkeit wollen und sagen, ja, wir wollen das jetzt, das, wie wollen wir das? Wollen wir das alle mitmachen können? Ne, wollen wir gleichberechtigt sein damit allen? Oder wollen wir sagen, nee, wir sind hier die Chefs, ne, und wir erklären aber, ne, also wir können dann, also ne, dann dürft ihr mal zuhören. Und
wir bringen euch das bei.
Genau, wir bringen euch das bei mit erhobenem Zeigefinger. Ja gut, das ist jetzt ein bisschen gemein. Aber,
aber
ich glaube, diese Marschrichtung ist klar. Ne? Also das ist ja auch ein Diskurs, der wird geführt und da gibt es auch verschiedene Haltungen. Das hat auch alles seine Berechtigung irgendwie für die verschiedenen Positionen. Wäre auch langweilig, wenn es nicht so wäre, muss man ja ernsthaft sagen. Und es ist ja auch jetzt überhaupt nicht, wie soll man sagen, in der Wissenschaft ist dieses elitäre Denken ja zu einem gewissen Teil auch sehr zielführend. Ne? Also wenn man überlegt, Nobelpreise und Spitzenforschung und Harvard und dann wollen die Deutschen, gibt es diese Exzellenzinitiativen und so. Also das führt ja auch dazu, dass man extreme Erfolge hat. Mhm. Ne? Also und es gibt
zu
ja auch
qualitativen Output quasi, könnte man so sagen. Ja.
Und weiß ich nicht, wenn man jetzt mal guckt bei BioNTech, ne? Also das kann man ja diesen Leuten nicht absprechen, was die da geleistet haben. Und das,
absolut.
Das kann jetzt auch nicht jeder. Ne? Also das muss man ja auch so sehen. Und dann ist eben die Frage, so welche Leute sollen ja auch gefördert werden. Ne? Also deswegen ist das, glaube ich, eine sehr, sehr spannende Sache. Wobei ich, mir ist da halt sehr, sehr wichtig ist, einfach die Ingenieurswissenschaften erstmal so, da darf erstmal jeder mitmachen.
Nahbar zu machen vielleicht. Ne?
Ja.
Um dann noch kurz zu bleiben, ist das vielleicht was, was sich am Ende biologisch lösen wird? Also diese Einstellung, dieses Erhabene, ist das was eher ältere Generationen haben? Oder ist das auch bei jüngeren Forschenden und so noch so?
Ja, ich glaube, das wäre, glaube ich, zu kurz gedacht und zu einfach gedacht, wenn man sagt, das wächst sich einfach raus, weil die Mechanismen ja immer die gleichen sind. Also die Mechanismen sind ja, dass du also wenn man es ganz platt sagt, bist du ein Einserschüler oder eine Einserschülerin, wirst dafür immer gelobt und das sind ja eher die, ne, also dann definierst du dich ja auch darüber, das sind ja deine Erfolge und dann willst du ja nicht, dass jeder andere auch eine Eins hat. Ne? Also wenn, also dann so, und das ist ja, also es gibt ja auch gerade ganz viel diese Diskussionen im Sport mit den Wettbewerben und so, ne, wie, dann sagen die einen, nee, das ist doof und die anderen sagen, ja gut, guck, Nationalmannschaft brauchen wir, geht alles, ne, so, wir sind überhaupt kein Wettbewerbsgedanke mehr. Und da ist die Wissenschaft ja nicht frei von diesem Wettbewerbsgedanken und dass das ja in der Regel, also es gibt ja auch viele Kollegen, Kolleginnen, die haben gerne die ganze Wand mit ihren Urkunden hinter sich voll, ne? Also das sieht man ja auch und da sind die auch stolz drauf, auch zu Recht stolz drauf und das ist, glaube ich, nicht eine Frage, dass das nur bei den Älteren so ist. Also ich glaube, das ist eher eine Art, dass man ja über diese guten schulischen Studienleistungen dahin kommt, das für sich beansprucht, da auch stolz drauf sein darf und da dann eben aber auch eben dieses mitschwingt, naja, wenn das jeder andere jetzt auch einfach so kann, dann warum habe ich mich so angestrengt? Mhm. Ne? Also das ist, glaube ich, keine reine Generationssache.
Okay. Du hast eben schon gesagt, die Wissenschaft so ein bisschen oder die Ingenieurswissenschaften nahbar zu machen. Also gehen wir mal zu dem Thema, wie kriegen wir die Kommunikation aus dem Elfenbeinturm rauf? So, wie geht das, deiner Meinung nach? Was kann man da machen?
Ja, das ist, wenn ich die Antwort wüsste.
Oder anders, wie gehst du es an? Ja. Was hast du schon ausprobiert? Wo geht die Reise dann noch hin bei dir?
Also ich, glaube, bei mir sind es verschiedene Ansätze. Erstmal ist es so, dass es, da habe ich auch so einen gewissen Egoismus, es muss mir ja auch irgendwie Spaß machen, was ich da tue. Ne?
Im besten Fall.
Genau, das heißt, also ich versuche jetzt immer irgendwie was zu finden, wo ich, ne, bei dieser 24-Stunden-Vorlesung, da hatte ich auch richtig Bock drauf. Ne? Ja. Also irgendwie diese Idee war.
Ja, lass uns da doch mal drüber sprechen. Was genau, also ich meine, wir haben das jetzt so gesagt, 24 Stunden und Einführung und sowas, aber das ist ja nur so ein bisschen oberflächlich. Was genau, wie ging das ab? Wie bist du auf die Idee gekommen? Was hast du da gemacht überhaupt?
Genau, die Idee kam beim Tatort gucken und
oha. Tatort guckt er auch noch.
Ja, das ist, da bin ich sehr
oldschool.
Ja, tatsächlich. Also
ja,
da bin
ja,
ich
ist
wirklich, ich war auch froh, dass die Sommerpause jetzt vorbei ist. Das ist für sonntags immer gut, das ist immer Pizza-Tatort. Genau, und da gab es so eine Hintergrundstory, also es war irgendwie eine Story um Flüchtlinge. Und die Hintergrundstory war, dass die das längste Fußballspiel der Welt gespielt haben. Und dann ist da irgendwas bei passiert. Ne? Und die haben dann, das ging irgendwie eine Woche, dieses Spiel. Und dann dachte ich irgendwie so, das längste Fußballspiel. Und das muss es doch auch mit Vorlesungen geben. Und dann habe ich so, während ich Tatort geguckt habe, angefangen so zu suchen und habe irgendwas mit 25 Stunden gefunden. Und dann dachte ich so, alles klar, das mache ich. Habe ich voll Bock drauf. Also ich bin auch ein sehr kompetitiver Mensch. Also ich, so aus dem Sport und so. Ne? Also ich mag dann so diese Challenges und so, das macht mir total Spaß.
Urkunden an die Wand hängen.
Genau, Urkunden an die Wand hängen. Obwohl, bei mir landen sie alle im Keller. Aber
das ist auch in Ordnung. Aber da sind wir ja wieder bei.
Ja, ja. Okay. Nein, also also ich meine das ja auch gar nicht böse.
Nein. Ich wollte auch nur sagen, dass man da ja wieder den Bogen so ein bisschen schafft.
Auf jeden Fall. Also da ist auch nie, also ich bin da nicht frei von. Also das würde ich auch nie sagen. Und dann dachte ich so, das ist eine coole Challenge und so. Und dann war mir aber auch relativ schnell bewusst, dass man da so einen Hebel hat. Ne? Also wenn das wirklich World Records ist, ne, das ist ja, also dieses Guinness-Buch ist ja eine reine Marketingmaschine. Es geht um nichts anderes als Marketing und das lassen die sich ja ordentlich bezahlen. Und dann dachte ich in dem Moment, vielleicht ist in den letzten paar Jahren da einfach keiner drauf gekommen. Und es gab ja immer diese lange Nacht der Wissenschaft, die gibt es ja überall. Mhm. Aber das sind ja immer 24 Stunden und dann zwei Stunden so, zwei Stunden so, zwei Stunden so, zwei Stunden so. Und dann habe ich das irgendwie ein, zwei anderen erzählt und dann machen wir auf jeden Fall. Und dann haben wir so ein bisschen weiter recherchiert und haben aber gefunden, dass wirklich der Weltrekord liegt irgendwo bei 5 Tagen. Und dann dachten wir so, okay, das ist mit dem Arzt gesprochen. Ich habe dann mit dem Arzt gesprochen und dann meinen die auf keinen Fall, das können wir so nicht unterschreiben.
Ist nicht gesund.
Nee, ist nicht gesund. Also weil dann ist irgendwann der Schlaf, also ne, das wird ja, dann klar. Irgendwann gefährlich. Aber ich habe mit dem Arzt gesprochen.
Das wusste ich auch noch nicht.
Und dann haben wir aber so ein bisschen weiter, weil dieser Keim war so gesät. So. Und weil ich hatte auch das Gefühl, wir haben da gerade was irgendwie zumindest auf eine gewisse Art neu ist. So. Also nicht gerade überall, so wie wir machen auch Science Slam, aber es ist jetzt nichts Neues. Jede Woche irgendwo ein Science Slam. Und dann haben wir so ein bisschen überlegt und haben auch gedacht, naja, was wäre denn guter Content? Und dann dachten wir erst, ja, ich kann ja einfach eine Vorlesung am Stück halten. Und dann dachte ich irgendwie, ja, das ist aber auch jetzt, ne, die Öffentlichkeit, das wäre irgendwie so eine Aerosol-Vorlesung, Master oder das interessiert keinen. Und dann, ich weiß gar nicht wie, bin ich irgendwie auf diese Idee gekommen, dass ich ja eigentlich mal durch so einen Ingenieursstundenplan gehen konnte. Und ja, das kannst du ja eigentlich machen, dass du das so, ne, dass du einfach mal nicht diese, wir machen ja immer diese Werbeveranstaltung, halbe Stunde, was ist Chemieingenieurwesen, halbe Stunde, was ist BWL und so. Und ich dachte, naja, du kannst ja einfach mal wirklich, also ich bin immer so ein inhaltsverliebter Mensch. Also ich mag eigentlich immer mehr so richtig in die Inhalte reinzugehen. Auch wenn man in die Öffentlichkeit geht, ist es mir oft zu generös, also zu, da kann man das machen und so, aber ne, ja, wo sind die Inhalte? Also, ne, weil wir müssen ja, letztendlich müssen die Leute das ja jahrelang machen, das heißt, man muss ihnen auch die Inhalte irgendwie zeigen. Und da dachte ich, okay, da gibt es eine coole Möglichkeit, wirklich Fachinhalte aus dem Studium mit diesem Event zu koppeln. Und das haben wir aber hinterher erst gemerkt, zum Beispiel den ganz guten Effekt, dass sowohl Studierende als auch ich selber das viel leichter durchhalten konnte, weil man musste, nach 2 Stunden kommt was Neues. Dann wusste, kommt was ganz anderes. So. Und das hat sehr, sehr geholfen. Und irgendwie ist so diese Idee geboren und das haben wir dann, irgendwie hatten wir Bock darauf. Und dann war halt die Idee, okay, an wen adressieren wir das?
Wollte ich jetzt gerade sagen, weil du sagtest schon irgendwie, okay, ich muss den Leuten ja einen Eindruck davon machen, was sie ihr Leben lang tun. Das klingt jetzt schon eher so, als ob es eine Infoveranstaltung für SchülerInnen quasi war, um die bei euch an den Fachbereich zu kriegen, so nach dem Motto.
Genau, und mir war es halt ganz, ganz wichtig, das nicht auf das Chemieingenieurwesen, sondern generell Ingenieurwesen und also in jedem Ingenieurwesen gibt es Mathematik, in jedem Ingenieurwesen gibt es Mechanik.
Gemeinsame Nenner so
genau.
Quasi.
Genau, so diese Standardfächer. Und dann dachte ich, naja, also ich will jetzt keine reine Schulveranstaltung machen, weil es waren Sommerferien, also wir waren auch mit der Zeit kurz dran. Und ich dachte auch, also es gab mal so eine Diskussion, die ich geführt habe und die ist mir immer im Kopf geblieben, das ist, dass wenn du zum Beispiel eine Sprache lernen willst, kannst du Duolingo runterladen, kannst du irgendeine App runterladen,
Es gibt viele gute Apps, mit denen man Sprachen lernen kann.
Genau, bestimmt. Also das habe ich gerade nicht gesagt, viele gute Apps. Du kannst an eine Volkshochschule gehen, ja, kannst alles Mögliche. Versuch das mal mit Ingenieurswissenschaften. gibt es keine Volkshochschule, gibt es auch keine App in dem Sinne, so, ne? Gibt irgendwelche, gibt so ein paar Sachen, aber das heißt, dieses auch wieder in der Gesellschaft findet ganz, ganz anders statt. Und das mit diesem Volkshochschulkurs ist mir irgendwie so im Kopf geblieben, weil das so ein schönes Beispiel ist, dass man denkt, das gibt es gar nicht. Also wenn man als Erwachsener Lust hat, sich mit diesem Thema Ingenieurwissenschaften auseinander, geht nicht. Oder geht nur sehr, sehr begrenzt. Und dann dachten wir, ja, also Schüler, Schülerinnen sind ja Teil der Öffentlichkeit. Und wir schießen jetzt gar nicht nur in diese Richtung, sondern wir machen das halt für alle. Und das hat sich auch ausgezahlt. Wir hatten viele Studierende, wir hatten aber auch viele Leute, also jetzt so 30 plus, wir hatten auch viele Leute, 60 plus. Aber man hat das schon gemerkt, dass das auch durch die Altersklassen angenommen wurde. Also da ist schon so ein Interesse da. So, ne? Und das war, fand ich sehr, sehr cool, auch zurückgespiegelt zu kriegen, dass es eben, natürlich müssen wir in den Schulen müssen wir ganz, ganz viel machen. Also da haben wir wirklich einen Riesenberg, was da zu tun ist. Aber das ist ja nicht die Öffentlichkeit. Ja, und das, und da haben wir halt ganz klar gesagt, okay, das ist jetzt hier für alle. Und da haben wir, ja, haben wir so die Gruppe uns definiert.
Okay.
Habe ich noch irgendwas vergessen bei der Frage? Ich überlege gerade.
Naja, also wie bist du es dann angegangen? Du hast jetzt gesagt, ihr habt euch so ein bisschen den Ingenieursstundenplan genommen. Vielleicht können wir mal in die Inhalte gehen. Ja. Also woraus bestand das dann quasi? Also was war, womit hast du diese 24 Stunden gefüllt?
Genau, also ich habe dann immer 2 Stunden Blöcke gemacht. Ich hatte einen Gast, das war der Martin Bonnet, der hat diesen YouTube-Kanal Welt der Werkstoffe. Den kenne ich ganz gut. Und den wollte ich unbedingt dabei haben, weil der für sowas immer sehr zu begeistern ist. Und ich wusste auch, also Werkstofftechnik ist auch so ein Standardfach. Ne? Also das heißt, man hat dann wirklich wie so einen Schulstundenplan, so haben wir das gemacht. Ne? Also Mathe, Thermodynamik, Elektrotechnik, Werkstoff und so weiter. Und dann immer 2 Stunden, tak, 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 tak. Und da wollte ich ihn unbedingt dabei haben. Sonst wollte ich aber niemanden dabei haben, weil sonst dieser Challenge-Gedanke, der das Event ja auch so ein bisschen getragen hat, das war nämlich immer, dann, also es gab dann auch immer so Vordiskussionen, dann kann ja jemand, also ich bin jetzt nicht in allen Fächern firm, ne? Also ich kann jetzt nicht jedes Fach, also viele können bestimmte Fächer viel besser dozieren, als ich das kann, aber es ging nicht darum, das Fach maximal gut zu dozieren, sondern es ging um diese 24 Stunden, um diese Challenge quasi. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, den Martin Bonnet, den will ich unbedingt dabei haben, dann kann ich auch eine Essenspause machen. Ne?
Das ist so. Auch ganz, man kann mal auf Toilette gehen, genau. Das ist ganz gut.
Genau, und ansonsten muss ich das aber selber machen, weil sonst können wir diese Challenge-Karte nicht mehr spielen, wenn da alle 2 Stunden irgendwer anders auftaucht. Und dann hätten wir auch, wären wir auch wieder zu nah an dieser langen Nacht der Wissenschaft dran gewesen. Und dann habe ich halt überlegt, auf welche Fächer ich Bock habe und welche Fächer auch eigentlich gemacht werden müssen. Und die Hälfte der Fächer hatte ich irgendwie durch mein normalen Curriculum oder durch das, was ich früher gemacht habe, hatte ich da Material. Und die andere Hälfte musste ich mir irgendwie zusammenreimen. Wobei man dann auch sehr kreativ wird beim Tricksen. Wenn man zum Beispiel Fächer nicht so gut beherrscht, dass man dann sagt, okay, dann mache ich jetzt mal eine halbe Stunde, keine Ahnung. Zum Beispiel bei Elektrotechnik ist jetzt nicht mein, bin ich jetzt nicht so firm, ist jetzt nicht
ein Steckenpferd.
Nee, überhaupt nicht. Ja. Gibt es bei uns im Studium eigentlich auch nicht so richtig. Und dann habe ich zum Beispiel da, weil ich immer viel mit Patenten mache und Patente im Ingenieurwesen unglaublich wichtig sind, weil alle technischen Lösungen finden wir in Patenten und Patenten ist Open Source, schon immer. Und dann habe ich halt ein bisschen eine halbe Stunde Patente gemacht und ne, haben uns so Nikola Tesla und der hat ja ganz, ne, so, das heißt, da fängt man dann an, so ein bisschen zu tricksen, um irgendwie noch eine halbwegs gute Vorlesung zu gewährleisten. Und das hat richtig Spaß gemacht, da so ein bisschen kreativ zu werden und auch zu gucken, weil du darfst ja keinen Quatsch erzählen. Ne? Also musst ja auch aufpassen, dass du nicht irgendwie anfängst, keine Ahnung.
Nur so eine Dammelveranstaltung zu machen, um 24 Stunden vollzukriegen. Okay.
Ja.
Wie war denn das Feedback, was du bekommen hast? Von vielleicht, also am interessantesten, es waren natürlich auch Studierende da, die sich, sich das angehört haben. Aber wie war denn das Feedback von eben diesen, der Laien aus der Öffentlichkeit?
Also ich habe viel, viel Zuspruch gekriegt. Das hat mich auch wirklich gewundert. Also wir haben das hinterher auch evaluiert natürlich und wir hatten 11 Studierende, die haben komplett die 24 Stunden durchgehalten. Also ich habe damit gerechnet, dass da so 2, 3 gerade nachts im Hörsaal sitzen. Und wir hatten dann so Zertifikate zum Spaß gemacht für die, die das durchhalten. Und ich dachte, da habe ich so einen Stapel mit Zertifikaten gesehen und dachte, Mann, Alter, die schmeißen wir alle weg. Wirklich nicht, dachte so, ja, okay, aber nee. Und dann wirklich das 11 Studieren, wirklich die vollen 24, die sind dann irgendwie mal eine Stunde, keine Ahnung, haben sich ein Brötchen geholt oder so. Und das war richtig cool. Und das trägt einen natürlich auch, ne? Also das war richtig cool. Das hat mir super Spaß. Keine Ahnung, ich habe das nicht geglaubt, so in dem Moment, ne? Ich fand das richtig cool. Und da hat man auch gemerkt, so, die haben dann auch Bock darauf gehabt. Und man darf nicht vergessen, dass also zu dozieren ist das eine, zuzuhören ist viel
Ja,
anstrengender.
das glaube ich.
Das ist auch was, wo ich in meiner Lehre immer sehr drauf achte. Ich kriege das auch noch nicht so gut hin, aber also ich war so oft als Student abgehängt, dass ich dachte, so, was will der jetzt von mir? Und ich penne hier gleich ein. Und weil das Zuhören ist wirklich anstrengend. Und deswegen rechne ich denen das sehr hoch an, dass sie da 11, also 24 Stunden mitgegangen sind. Und dann habe ich auch relativ, das fand ich auch total spannend, weil wir das dann auch mit den Zertifikaten gesagt haben, habe ich auch ganz viele E-Mails gekriegt von Leuten, die online wirklich auch mitgegangen sind. Dann kann ich auch
Die
so
ein
ein
Zertifikat haben.
Zertifikat.
Ja, man muss dazu sagen, ihr habt es gestreamt auf YouTube. Man kann sich es auch immer noch angucken. Also für alle, die jetzt gerne noch in 24 Stunden, vielleicht in Etappen, mal durch die Ingenieurswissenschaften sich durchhören wollen, packen wir die Links auf jeden Fall in die Shownotes und findet es auch bei uns auf dem YouTube-Kanal der FH Münster. Da kann man sich das dann alles nochmal anhören.
Ja, und also wir haben ja auch analysiert, wir haben tatsächlich über 1000 verschiedene Leute erreicht online. Und das war jetzt, also ich kenne mich jetzt mit diesen ganzen Zahlen und so nicht aus, aber ich habe mir sagen lassen, das ist sehr gut gewesen.
Bestimmt, also ich kenne mich da auch nicht so, aber ich würde sagen, wenn du sowas irgendwie in kurzer Zeit aus dem Boden stampfst und das irgendwie an den Start bringst und dann irgendwie 1000 Leute dazu gucken, dann finde ich, ist das schon, da kann man sich eine Urkunde für an die Wand hängen, um dieses Bild mal weiter zu strapazieren. Aber also das ist doch cool.
Ja, zumal wir auch am Anfang dachte ich, also es waren ja, ne, es waren ja immer irgendwie 30, 40 online und dann ist ja gut, sind eh immer dieselben, aber du kannst das ja tatsächlich auswerten von wie vielen Geräten und so. Und da haben wir das Ziel, glaube ich, übertroffen. Und es gab auch, und das ist natürlich auch immer schön, es gab halt auch, also es haben mich auch viele angeschrieben dann, ne? Und das ist natürlich auch cool, dass du merkst, okay, und das wollen wir ja auch, wir wollen ja auch die Leute aus so einer Konsumentenhaltung rauskriegen, ne? Und wenn du dann irgendwie, dann haben die irgendwie gefragt oder keine Ahnung, es gab einfach nur Feedback oder weiß ich nicht, dann, genau, es gab super schnell zum Beispiel die Anfrage von vielen, ob wir die Videos online stellen, ne? Und dann ist, warum wollt ihr jetzt die Videos gucken, ne? So klar machen, aber so, und das war schon irgendwie cool. Und da hat man halt gemerkt, dass das als Konzept aufgegangen ist. Und das hat mich sehr, sehr gefreut. Was mir an der Veranstaltung auch sehr gefallen hat, muss ich sagen, ist, dass ich weiß ja jetzt nicht, wen wir da letztendlich erreicht haben, aber zumindest in der Art, wie wir es gemacht haben, glaube ich, eine Bandbreite an verschiedenen Menschen erreicht haben. Und das ist super schwer, weil, also ich bin ja, oder mittlerweile nicht mehr so, aber ich war ja früher viel auf Science Slams unterwegs und beim Science Slam, kann man vielleicht einmal kurz erklären, geht es ja darum, dass man sein eigenes Forschungsthema innerhalb von 10 Minuten dem Publikum beibringt und dann wird man bewertet. Das ist ein Wettbewerb, ne? Also die Studierenden oder die Leute, die da hingehen, vergessen immer, das ist eigentlich ein Wettbewerb. Also es geht ums Gewinnen, ne?
Ja, also so Applaus und wer am meisten
Genau.
kriegt hinterher, ne? Ja,
Oder
genau.
die meisten Punkte. Also es passt dann wieder sehr gut ins
Ja, ich wollte jetzt nicht nochmal.
Urkundenbild. Dann sieht man ja auch, dass die Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen anscheinend sowas mögen, wenn die da hingehen. Aber was auch oft vergessen, es muss eigentlich wirklich die eigene Forschung sein. Und das ist ein cooles Konzept, weil das wurde auch eher für jüngere Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen oder Studierende auch gemacht. Die haben nämlich ganz oft gar nicht die Möglichkeit, überhaupt ihre Forschung irgendwo zu zeigen. Also als Professor habe ich ja bestimmte Möglichkeiten auf Konferenzen oder irgendwas, ist man in einem Podcast oder was weiß ich, ne? Und als Studierende hast du das ja gar nicht. Und das war eigentlich das Coole an diesem Event, dass du da wirklich mal eine Bühne kriegst, über deine Forschung zu reden. Das machen auch viele. Einige haben dann auch immer so Sachen wie, was ist Wissenschaft oder so, was irgendwie cool ist, dass das auch mal aufgearbeitet ist. Aber eigentlich beim Science Slam war immer die Idee, was ist denn jetzt, erzähl mal, was machst du
Was dein
eigentlich?
Thema so,
Ja. Es ist aber so, das muss man schon ein bisschen kritisch auch sehen, dass du auch beim Science Slam eher nur ein bestimmtes Klientel erreichst, ne? Also das findet dann abends in Kulturhäusern oder so statt. Und die meisten Leute, die da hingehen, haben auch einen akademischen Abschluss.
Schon eine Bubble dann noch so, aus der man sich nicht
Genau.
rausbewegt.
Und das ist natürlich cool, weil du dann als Psychologe, Psychologin mal mitkriegst, was treibt eigentlich so ein Ingenieur oder, ne? Also das ist alles kein Problem. Aber letztendlich ist es, ich werde jetzt nicht sagen, es ist ein homogenes Publikum, aber es ist halt schon, also alle erreichst du da auch nicht, weil nicht alle so. Und bei diesem Format, was wir gemacht haben, will ich mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen und sagen, oh, da haben wir viel, viel andere Leute. Aber es war schon so, dass man so das Gefühl hatte, durch auch wie das alles gemacht wurde und so, dass du da halt unterschiedliche Gruppen einfach irgendwie adressiert hast. Und das ist, glaube ich, was, wo wir sehr, sehr viel besser werden müssen. Und das fand ich zum Beispiel auch total cool. Es gab ja den Schlauraum vor 2 Jahren, nee, was, vor einem Jahr? Letzten Sommer.
Letztes Jahr war das,
genau.
Ja.
Und da
zum
ich,
Thema Wasser.
Genau, und da habe ich auch mitgemacht. Und da gab es eine Sache, die fand ich sehr gut. Und das ist wirklich, also das ist auch nicht leicht für uns. Also ich habe ja auf diesem Schiff, ich weiß gar nicht, wie das Schiff heißt, habe ich einen Vortrag gehalten.
Die Solaris,
genau,
auf dem Aasee. Ach, jetzt müssen wir die Leute, die vielleicht nicht aus Münster kommen, zuhören. Also Schlauraum war eine Veranstaltung hier in Münster mit vielen Veranstaltungen zum Thema Wasser. Und die Solaris, das ist ein solarbetriebenes Schiff, das hier bei uns auf dem Aasee durch die Gegend schippert. Ich glaube, es fährt die Leute vom Aasee in den Zoo, wenn man da hinfahren will. So, da hast du einen Vortrag gehalten.
Genau, und das war mega cool, aber das war auch mit Anmeldung, glaube ich. Und das war auch wieder so wie beim Science Slam oder wie bei mir da im Hörsaal. Da kommt halt eine interessierte Gruppe. Mhm. Und dann gab es aber ein zweites Format, und das war eine Bühne, die einfach in der Innenstadt aufgebaut war. Mhm. Und dann können sich Leute da hinsetzen und du brabbelst einfach in die vorbeilaufende Menge.
So ein bisschen Speakers Corner-mäßig,
ja,
so. Okay.
Ja. Und das ist eigentlich, wenn wir wirklich über Öffentlichkeit reden, ist das Öffentlichkeit. Mhm. Also das ist wirklich, da erreichst du die Leute, die sich nicht für sowas anmelden. Mhm. Und das ist aber auch nicht so leicht, weil dann musst du natürlich damit auch klarkommen, ne? Dass die Leute dann da anfangen, erstmal zu stören oder keine Ahnung. Ne? Also das ist, da muss man sich auch gut drauf vorbereiten. Aber das ist eigentlich richtig cool.
Königsdisziplin, ne? Könnte man sagen.
Ja, es ist, also zumindest ist es so, da erreichst du wirklich Öffentlichkeit. So.
Mhm.
Das fand ich, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und man müsste so ein bisschen in diese Richtung denken mehr. Mhm. Also man müsste, glaube ich, ein bisschen mehr überlegen, okay, wo erreichen wir eigentlich Leute, die jetzt nicht sich von selber über Social Media oder sonst
die danach suchen,
genau,
aktiv. Ne?
Genau,
also ne? Wie ziehe ich Leute ran und nicht irgendwie die an mich rankommen. So. Mhm.
Genau, und das ist eine ganz große Sache, mit der ich mich gerade beschäftige. Da machen wir auch verschiedene Sachen. Ich habe am Wochenende zum Beispiel einen Spielehersteller angeschrieben. Ich bin gespannt, die haben sich sogar gemeldet. Haben wir überlegt, ob man da in die Richtung was machen kann. Mal gucken, ob die sich melden. Da dachte ich, okay, so über Spiele erreicht man nochmal ganz andere Leute. Und dann haben wir noch so ein paar andere Sachen.
Was schwebt dir da vor? Moment mal, wir dürfen jetzt wahrscheinlich nicht zu viel verraten, weil sonst macht das ganz schnell einer nach. Aber vielleicht kannst du so einen kleinen Sneak Peek.
Ja, also es geht immer so ein bisschen darum, dass man, ich bin ja ein großer Fan einfach von konkreten Inhalten. Und das heißt, ich würde eigentlich immer gerne irgendwie in Sachen, die so funktionieren, wie sie funktionieren, warum nicht konkrete Inhalte reintun? Mhm. Also hast du ein Gesellschaftsspiel, Siedler von Catan oder Risiko oder was weiß ich, Monopoly. Monopoly hat ja auch eine ganz interessante Geschichte. Das ist ja eigentlich so entwickelt worden, um die Nachteile des Kapitalismus zu zeigen. Also das hatte ja tatsächlich eine didaktische Idee sogar.
Mm, yeah.
Es hat aber nicht so gut geklappt.
Nee, ich denke auch gerade an viele Beispiele, wo das nicht so wirklich funktioniert, wo es eher den Kapitalismus noch angetrieben hat. Ne?
Genau, und warum nicht auch im Spiele, das gibt es ja auch zum Teil schon, aber ich glaube, da können wir noch viel, viel mehr wirklich konkrete Ingenieursinhalte. Ne? Mm. Also und das ist auch wirklich, also das war so eine Sache, die habe ich wirklich gelernt. Da muss ich auch nochmal ein bisschen drüber nachgrübeln. Also wir haben ein extremes Problem mit Mathematik in der Gesellschaft. Und ich habe, da wären wir wieder bei der Urkunde und der akademischen Arroganz, ich habe versucht, die Mathematikvorlesung auf Schulniveau zu halten.
Mhm.
Ne, weil ich dachte, okay, ich nehme so alle mal mit, ne? Also so, und ich will die nicht in der ersten Vorlesung gleich abhängen.
Mhm.
Und das hat aber tatsächlich dazu geführt, dass diejenigen, an die das eigentlich adressiert war, die haben mir das auch alle geschrieben. Also ich habe dann so Nachrichten gekriegt, die haben gesagt, ja, sobald du dann da angefangen hast mit dem X, war ich raus.
Mhm. Weil denen das zu Pipifax war, oder?
Weil die meinten, die haben einfach eine Blockade. Und das ist irgendwie die Hälfte der Leute, die haben dann einfach, ich habe auch versucht, das zu erklären, habe gesagt, okay, ich will jetzt hier mal wirklich jeden mitnehmen. Das ist Schulmathematik und wir versuchen das jetzt mal. Ich versuche irgendwie mal das an einem Beispiel und wir gehen da wirklich Schritt für Schritt und ich möchte jeden mitnehmen und du hast so eine Blockade, kommst du nicht durch.
Mhm.
Und die andere Hälfte.
Meinst du, es ist so ein posttraumatisches Stresssyndrom, was die Leute irgendwie aus ihrem Matheunterricht so mitgenommen haben? Also ich fühle das irgendwie ein bisschen auch, aber ja, okay.
Ich weiß nicht, also es ist so ein bisschen, da sind wir auch wieder bei diesem Gesellschaftlichen, weiß nicht, wenn du auf einer Party bist, dann sagst du ja nicht hier, ich kann nicht lesen und schreiben. Das wird ja auch gerade sehr thematisiert, dass man den Leuten Hilfe anbietet und so. Aber das, man würde das jetzt nicht machen, sagen, hier, ich kann übrigens nicht lesen und schreiben. Und dann sagt einer, oh cool, ich auch nicht. Bei Mathematik ist das so. Dann sagt er, ich finde Mathe voll kacke. Ich kann das gar nicht. Dann sagt er, cool, ich auch nicht.
Ja.
So, und das ist irgendwie, das ist halt was anderes. Ne? Also,
es verbindet die Menschen.
Ja, es verbindet die Menschen, obwohl es eigentlich nicht gut ist. Eigentlich müsste man das klar auch so sagen, ach kacke, du kannst das nicht. Das ist ein Problem, dass das nicht. Also wirklich ein Problem, ist nicht gut. Ne? Mhm. So. Und dann war es aber interessanterweise so, dass diejenigen, die eben nicht, die andere Hälfte, die gut, so, die haben sich dann aber auch beschwert. Nach dem Motto, was soll denn das? Das ist Schulmathematik, wofür bin ich denn jetzt hier? So.
Ja. Ich also will auch, ja Ingenieur werden. Warum soll ich jetzt hier irgendwelche X auflösen oder so? Ne?
Genau. Und auch den konnte man auch nicht so leicht erklären, dass man sagt, also wir machen das jetzt mal, um alle mitzunehmen, ne? Und es geht jetzt nicht um deine Eliten vor. Ne?
Genau,
also
ich wollte gerade sagen, so, da ist die Elite wieder. Ja,
genau. Und das war, also ich weiß auch ehrlich noch gar nicht, wie ich damit umzugehen habe, weil ich will diesen Kampf nicht aufgeben, dass man dann, also die Quintessenz ist, dass ich jetzt sagen könnte, okay, egal was ich mache, die eine Hälfte verliere ich, dann machen wir jetzt Differentialgleichung und ne, dann tak. Dann ist die andere Hälfte wenigstens zufrieden. Aber irgendwie will ich das nicht. Und das ist wirklich sowas, das treibt mich sehr, sehr rum. Also wie kriegt man die Leute dazu und sagt so, versuch's doch mal, setz dich einfach mal 5 Minuten hin und blockier nicht so völlig sofort. Sondern versuch einfach mal, ne? Versuch mal, okay, das ist ein X und dann ist dann ein Gleichzeichen und das ist gar nicht schlimm. So, ne? So, das hat auch einen Sinn. Und
ist eigentlich auch cool, ist ja Rätsel lösen und so. Ja, also ich denke im Alltag sehr oft, dass ich es eigentlich bereue, dass ich Mathe so verteufle, weil ich mit Mathe auch keinen Spaß hatte in der Schule. So halt, ne? Es, vielleicht, man will das nicht alles immer auf Lehrer schieben, aber ich glaube tatsächlich, dass es in der Oberstufe auf jeden Fall mir das nicht gut nahegebracht wurde. Ja. Wenn man dann Argumente hört auf die Frage, warum man denn eigentlich Integralrechnung bräuchte, die Antwort ist, wissen Sie, es gibt Leute, die buddeln Gräben und es gibt Leute, die berechnen Gräben und wer die Gräben berechnet, der verdient mehr Geld, dann ist man da irgendwie auch raus, so, weißt du?
Ja,
und,
ja.
Ne? Und da denke ich mir heute aber irgendwie schade, weil viele Sachen, die ich sehe, wo ich mir denke, oh, wenn ich das jetzt verstehen würde, das wäre bestimmt total cool.
Ja, also das ist auch irgendwie, ich weiß nicht, das ist auch irgendwie vom Ansatz, finde ich das auch nicht schlau, weil wir, also ich glaube zum Beispiel, dass wir über die Statistiken großen Hebel hätten, weil da es interessieren sich einfach unglaublich viele Leute für Umfragen, für so Meinungsbilder, für generell irgendwelche Ernährungsstatistiken oder politische Statistiken und da kommst du an Mathe nicht vorbei. Also da hätte man, glaube ich, auch wieder so einen Hebel, wo man Leute viel besser, dass man sagt, ja, was bedeutet denn diese Umfrage jetzt? Ne? Wie kommen die denn darauf, dass 30% so und 20% so und was sind denn Prozentzahlen und keine Ahnung, ne? Und oder ne, also das hat man, also man, ich finde, man hat das ja schon gemerkt in der Corona-Zeit, als die Leute dann mit diesen R-Werten und Exponentialfunktionen, dass dann schon auch das Interesse war, dass man irgendwie zu verstehen oder ne, also so ein bisschen die Hebel gibt's, aber ich kenne jetzt die Lehrpläne auch nicht im Detail aus den Schulen, aber ich glaube auch, dass wir wesentlich mehr über diese Inhalte das machen müssten. Also über diese konkreten Beispiele und ich weiß jetzt auch nicht, ob man mich mit Löcherbuddeln da irgendwie überzeugt.
Nee, also mich hat es nicht überzeugt. Also es wäre vielleicht für jemanden, der viel Monopoly gespielt hat in seinem Leben, wäre das ein gutes Argument gewesen. Aber für mich jetzt das auch nicht irgendwie. Aber ich glaube auch, dass das auch heutzutage gar nicht so schlecht wäre, Leuten so etwas näher zu bringen, wo in Diskussionen um zum Beispiel den Klimawandel oder sowas viel mit Zahlen rumgehauen wird und Menschen irgendwie den Anstieg des Klimas äquivalent zur Herabsetzung des CO2s nehmen oder so. Und da mit Argumenten kommen, die eigentlich vorne und hinten nicht stimmen und man dagegen aber nicht argumentieren kann, weil man es halt auch nicht wirklich versteht oder so. Also ich glaube, das hat schon eine sehr hohe Relevanz. Ja, aber wir waren bei den Formaten, die du hattest, also war ein Spiel, was hast du denn noch so vor? Ich will mich jetzt nicht so weit in die Ferne begeben.
Das Problem ist, dass ich im Moment sehr viele Anträge habe, die laufen und deswegen will ich gar nicht so viel darüber.
Okay. Aber du bist da was am Plan dran.
Ich bin einiges am Planen tatsächlich, also verschiedene Formate. Eine Sache, auf die ich eigentlich richtig Lust hätte, die sich tatsächlich, da müssen wir gleich mal nochmal drüber reden, man könnte auch aus der 24-Stunden-Vorlesung, kann man jetzt natürlich ganz viel ableiten. Also das Format soll jetzt auch als Format so stehen und weil man das, also das ist so ein Nachhall, den man jetzt hat. Man hat jetzt einmal diesen Stundenplan mit Inhalt, also ich werde ein paar Sachen jetzt ändern und austauschen und so. Aber da kann man jetzt alles Mögliche draus machen. Weil, ne, wir müssen jetzt mit diesen Inhalten raus. Also es gibt jetzt Kontakt zu Schulen und dass man dann das mit Schulen macht, dass man das auch irgendwie, es gibt ja immer diese Art Probevorlesungen, gibt sowieso. Und da hat man jetzt so einen coolen Baukasten, den man nutzen kann. Ich hatte auch mal überlegt, man könnte eigentlich auch aus diesem 24-Stunden-Ding könnte man einen sehr schönen Podcast generieren. Ne? Also, dass man sagt, okay, wir gehen jetzt im Podcast mal die Fächer durch, ne? Also diese Vorlesung und dann mal so ein bisschen, also das würde ich sehr, sehr gerne machen, dass man auch also sich wieder Fach für Fach vornimmt und dann sagt, okay, worum geht es in diesem Fach, warum lernt man das, wie lernt man das, ne? Also warum ist das relevant, fände ich auch cool, weil das, glaube ich, was ist, was gerade für Studieninteressierte ganz gut wäre, dass die dann da nochmal reinhören, okay, warum soll ich das eigentlich im ersten Semester machen, wie wird das gemacht, ist auch so ein bisschen wichtig, dass wir Studierende in den verschiedenen Disziplinen ja auch unterschiedlich sozialisieren in der Art, wie sie lernen, ne? So, dass man da auch ein bisschen mehr Einblick kriegt. Es gibt noch ein bisschen, eine Sache könnte man auch noch sagen, was wir jetzt auch noch planen, ist so ein Crossover mit Kunst und Ingenieurswissenschaften, dass wir quasi uns bestimmte Künstler mal zur Brust nehmen wollen und einmal so ein bisschen von der künstlerischen Seite und einmal ein bisschen von der technischen Seite, weil da gibt es unglaublich viel Überschnitt, also gibt es ganz, also allein Pollock, den nehme ich in der Vorlesung immer, der hat ja diese Fraktal, also der hat ja diese Spritzer gemacht und da ist so ein ganzes mathematisches Konzept hinter, also da kann man stundenlang drüber reden und das ist, glaube ich, auch nochmal ein interessanter Hebel, bestimmte Leute zu erreichen, die jetzt nicht primär im Ingenieurbereich sich rumtummeln. Also
das, die eher vielleicht Bock auf so dieses Künstlerische haben und das wird dann ein Sprungbrett dafür sein kann.
Ja. Und also das ist auch so generell, das wird immer unterschätzt, dass Ingenieursberufe unglaublich kreative Berufe sind. Also ich begreife meinen Beruf auch immer als Kreativberuf. Also die Art, Lehre zu machen und so. Und das bringen wir, glaube ich, auch noch gar nicht so nach außen. Wir sind da eher noch sehr konservativ in unserer Lehre, dass wir, ne, also und aber wirklich das eher von der kreativen Seite auch zu sehen, weil man gestaltet ja was, man baut was, ne? Und man benutzt halt eine unglaubliche Methodik dafür, also man hat super Hilfsmittel dafür, aber letztendlich ist es ein unglaublich kreativer Beruf und ich glaube, in diese Schiene hauen wir oder in diese Kerbe hauen wir noch kaum. Also ich glaube, dass wenig Leute, die Lust haben, kreativ zu arbeiten, sich in einem Ingenieurberuf direkt umgucken.
Oder das fällt einem nicht als erstes ein, so halt, ne? Genau. Ich will was Kreatives machen, vielleicht Bauingenieur.
Genau. Und dann geht man eher in Richtung Architektur oder so, aber auch, also auch noch nicht mal im Bau, also auch so beim Maschinenbau oder so. Also das ist schon cool, was du da so an Kreativsachen machen kannst. Ne? Also das sollte man nicht unterschätzen und da müssen wir auch irgendwie mehr in Präsenz zeigen.
Aber da gibt es ja auch viel, auch schon bei uns an der Hochschule auch Lehrende, die irgendwie Dinge tun, die man so vor Jahren halt noch nicht gesehen hat. Irgendwie ein Segelboot aus, ein recycelbares Segelboot bauen, einen Rennwagen aus einer Bierkiste, halt eben bei den Maschinenbauern mit ein bisschen mehr Technik drin oder so. Und wir haben ja in Steinfurt auch den Makerspace auf dem Campus, der so ein bisschen, glaube ich, naja, auch so ein bisschen das spielerische Feld öffnet, um sich mit Dingen auseinanderzusetzen, Lösungswesen, wegen Ansätzen und sowas halt, ne?
Ja, das ist auch unglaublich wichtig, weil auch das Problem ist, dass man im Ingenieurberuf ja, also, wie soll man sagen, wir dürfen den, ich liebe Theorie, aber man darf dieses Studium nicht zu sehr theorisieren, also zu viel Theorie machen, ne? Und deswegen sind quasi so Sachen wie der Makerspace unglaublich wichtig, ne? Dass wir, also ich versuche das zum Beispiel im ersten Semester auch immer direkt mit einzubinden, dass die halt schon merken, okay, das ist schon irgendwie, also man macht auch mit Händen was. Also bei uns sind die auch viel in den Laboren. Das ist dann halt gut als Chemielabor, aber Entschuldigung, warte mal kurz.
So, Entschuldigung. Alles gut.
Und ich glaube, dass wir darüber auch nochmal wieder viele Leute bekommen können. Das ist ja auch ganz interessant, dass es ja auch im Moment so eine, ich weiß gar nicht, ob es so eine Bewegung ist, aber du hast ja jetzt viel dieses Do-it-yourself und ne, also dass man auch wieder viel mehr Interesse hat, auch mal Sachen selber zu basteln und das müssen wir auch irgendwie für uns ausnutzen. Also dass wir sagen, ja, da bist du gut aufgehoben, wenn du sowas gerne machen willst und das müssen wir auch irgendwie nach draußen bringen.
Könntest du denn auch vorstellen, sowas wie einen YouTube-Kanal zu machen irgendwie? Oder im Intro habe ich ja schon so ein bisschen über Social Media gesprochen. Du nutzt ja auch selber Instagram, um eben auch Themen aus der Hochschule irgendwie da reinzubringen.
Genau, also wir haben, also wir planen das auch gerade. Also das Erste, was ich machen will, ja, ich komme mit den Videodrehs nicht hinterher leider, ist, dass wir…
Ja, man unterschätzt, wie viel Arbeit das auch ist, ne?
Das ist super viel Arbeit. Und also das Erste, was ich plane, eigentlich war es fürs dieses Semester geplant, aber ich glaube, ich werde es jetzt nicht mehr schaffen, ist, dass ich Vorlesungsteile erstmal bei YouTube halt zur Verfügung stelle, ne, dass man halt immer die 15 Minuten oder so macht, ne, und dann kann man eben ein bisschen Flip Classroom und kann sagen, hier, guck dann bitte so und so nach, und dann kannst du halt das Lehrkonzept auch nochmal anders machen, ne, denn also das auf jeden Fall, das ist auch wichtig, weil ich, also ich finde es wichtig für die Studierenden, dass man denen auch immer wieder die Möglichkeit gibt, Sachen nochmal nachzugucken. Mhm. Es ist auch so, also ich verliere mich selber auch ganz oft in so mathematischen Herleitungen und so, weil es mir auch irgendwie Spaß macht und weil ich es auch zu einem gewissen Teil didaktisch auch wichtig finde. Die Frage ist aber, ob sowas, also jetzt um so ein konkretes Beispiel zu haben, ob sowas in so einem Video nicht immer besser platziert wäre, weil du doch schon merkst, dass du die Leute in der Vorlesung schnell verlierst dabei. Mhm. Also das finde jetzt auch nicht jeder spannend. Dann muss man irgendwie argumentieren, warum man, also dass das halt wichtig ist, klar. Aber das, also gewisse, für gewisse Sachen sind diese Videoformate halt super. Ne? Mhm. Dann sagst du, okay, ist 15 Minuten Video, müsst ihr können, ist wichtig, darum, darum ist das wichtig. Aber guckt euch das an, wie ihr Bock habt und wann ihr wollt. Und wichtig ist, dass ihr es hinterher könnt und dass ihr auch versteht, warum ihr es euch angeguckt habt. Und da ist das halt eine unglaubliche Hilfe. Es ist auch so, dass ich zum Beispiel meine Vorlesung im Master, die streame ich ja auch. Das wurde im ersten Jahr auch gut angenommen. Im zweiten Jahr wurde das nicht mehr so angenommen. Aber es ist interessant, weil unser Master ist ja komplett in Englisch. Mhm. Und dann klinken sich so Interessierte mal rein. Also wir hatten dann immer in beiden Jahren Leute aus dem Ausland, Mexiko, Indien und so, die sich dann mal so eine Vorlesung mal angeguckt haben, weil die überlegt haben, bei uns zu studieren. Mhm. Und da sind die Videos natürlich auch gerade im internationalen Bereich ganz cool. Dann können die eben mal gucken, sagen, ja, passt mir die Nase oder nicht und finde ich das fachlich auch interessant. Und wenn man das dann gut macht, würde ich das dann eher als Pro statt als Contra sehen. Mhm. Also würde ich dann eher denken, okay, können wir auch nochmal den oder die ein oder andere hierher bekommen. Und ich sehe es halt auch irgendwie als meine Aufgabe, ne? Also es ist halt irgendwie in der Methode, also in der Position, die ich habe oder die Aufgaben, die ich habe, mit den Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, ist, glaube ich, der Hörsaal zu kurz gedacht. Hm. Ja, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen der Punkt.
Das klingt sehr gut. Das klingt, als ob da einiges noch kommen wird. Also auch was du eben mit dem Spiel sagtest und so. Ich bin sehr gespannt auf das, was da in Zukunft noch rauskommen wird.
Ja, ich freue mich auf jeden Fall richtig. Es dauert halt alles ein bisschen leider, aber
gut Ding will Weile haben, sagt man ja so schön.
Das stimmt.
Alles klar. Ich habe tatsächlich keine offenen Fragen mehr, außer der einen, die wir zum Abschluss dieses Podcasts immer stellen. Mhm. Ich weiß nicht, ob du schon mal eine Episode gehört hast, aber am Ende dieses Podcasts, der ja Kopfhörer heißt, frage ich jedes Mal, wann hattest du das letzte Mal Kopfhörer auf und was kam daraus? Und sowas wie Zoom-Konferenzen zählen nicht.
Nee,
im besten Fall gibt es einen Podcast-Tipp, sage ich jetzt einfach mal so.
Ja, okay, das ist relativ simpel.
So, vielleicht frage ich das einfach demnächst so, habt ihr mal einen Podcast-Tipp?
Ich höre tatsächlich sehr, sehr gerne, ich glaube, das stimmt dann sogar mit letztes Mal Kopfhörer, ich höre sehr gerne den Podcast von Lanz und Precht. Den höre ich mir tatsächlich sehr, sehr gerne an. Ich weiß, dass die beiden sehr streitbar sind im Moment, dass auch viele finden die auch einfach doof, aus Prinzip finden sie doof, haben wahrscheinlich nie den Podcast gehört, aber finden die beiden doof. Und ich höre mir das sehr gerne an, weil der ist ein bisschen länger. Ich mag längere Podcasts und ich mag einfach, wie die so über Themen brabbeln. Dann gibt es viele Sachen, finde ich gut, gibt es viele Sachen, finde ich doof, so, aber an sich höre ich mir das sehr, sehr gerne an.
Okay.
Ja.
Hörst du sowas wie Wissenschaftspodcasts oder hast du so YouTube-Formate, die du noch empfehlen würdest? Ich versuche ja noch so ein bisschen Nektar rauszuziehen für die Laien-Öffentlichkeit, die sich informieren möchte. Nein.
Was ich tatsächlich wirklich sehr empfehlen kann, das habe ich früher, bevor es YouTube gab, habe ich nachts immer im Fernsehen geguckt, ist Alpha Centauri von Harald Lesch.
Professor Dr. Harald Lesch.
Ja, das ist für mich, das hat mich sehr, sehr beeinflusst. Ich habe mir das alles immer und immer wieder angeguckt und das ist aber auch wirklich diese alten. Ne, das wird jetzt wieder in einem anderen, wirklich sich diese alten, wie die damals, das 2000, wie die Wissenschaftskommunikation gemacht haben, auch wirklich Inhalte und so. Also das ist so cool und gut gemacht. Also Alpha Centauri, Harald, der kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Da gibt es über 200 Folgen und richtig cool.
Ja, ja super. Also für alle, die Bock haben, läscht mal ein bisschen rum. Alles klar. Vielen Dank, dass du da warst. War ein super Gespräch. Ich hoffe, wir treffen uns bald mal wieder zum Plaudern. Hat mir sehr,
sehr, sehr
viel
gerne.
Spaß.
Ja, mir auch. Vielen Alles Dank klar. dafür. Ja.
Danke. Ciao. Moment mal kurz. Bevor ich jetzt hier auf Stopp drücke, kurz noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wenn du gern Feedback zu unserem Podcast oder Tipps für Themen loswerden möchtest, dann kannst du das sehr gern tun.
per E-Mail zum Beispiel an podcast@fh-münster.de, Münster natürlich mit UE, oder über die sozialen Netzwerke wie zum Beispiel Instagram oder Facebook. Da kannst du uns einfach eine Nachricht oder eine Sprachnachricht an die Accounts der FH Münster schicken. Und wenn dir unser Podcast gefällt, dann schreib uns doch auch gerne eine Bewertung und abonniere uns auf der Podcast-Plattform, auf der du so unterwegs bist. Vielen Dank im Voraus und jetzt aber wirklich tschüss.